Es ist Mitte Oktober und ich hocke im Bus, der mich von mir zuhause nach Zürich ans Bellevue bringt. Ein junges Pärchen hebt Handy und mit der freien Hand scrollt es durch TikTok. Zwei ältere Ehepaare im Viererabteil besprechen, was sie in der Herbstferie unternehmen wollen. Und der eine Ehemann, sicher schon 75, sagt, ich gehe am liebsten allein wandern, dann muss ich mich nur um mich selber kümmern. Seine Frau macht dabei keinen Fang. Sie scheint das Bedürfnis von ihrem Mann gut zu kennen und zu akzeptieren. Und sie fühlt sich durch das weder ungeliebt noch verstoßen. Und vielleicht geht sie auch gar nicht so gern wandern. Die VW-Regeln. Oder warum 50 ein entscheidendes Alter für Perli ist. Werkstattgespräch. Ein Podcast von der Theaterwerkstatt Gleis 5. Ich komme am Bellevue an. Draussen herbstelt es schon ein bisschen. Dort sehe ich Grosseltern, die Enkel in Empfang nehmen. Ein Mann im Anzug macht gerade einen Videocall mit einem Kleinkind, wahrscheinlich sein eigenes, und wird sowas von weich und liebevoll, trotz seiner Bänkerrüstung, die er sich angelegt hat. Ich nehme ein Tram und fahre Richtung Römerhof. Mein Ziel ist ein altehrwürdiges Haus. Und in dem Haus ist eine Praxis. Die Praxis von der Dr. Med Helke Bruchhaus, eine Paar- und Sexualtherapeutin. Aber vielleicht muss ich schnell noch zurückspulen, warum ich in der Herbstferie überhaupt allein den Gang zu einer Paartherapeutin mache. Es ist eben so. Das nächste Stück in der Theaterwerkstatt Gleis 5 heisst «Die Wunderübung» vom österreichischen Schriftsteller Daniel Glattauer. Und in dem Stück geht es um ein verstrittenes Ehepaar, das in die Paartherapie geht. Und der Paartherapeut in dem Stück darf ich spielen. Für meine Rolle hole ich mir jetzt gerne noch ein paar Tipps von einer echten Fachfrau. Der Praxisraum ist genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Grosse Fenster. Ein schöner Parkettboden. An der Wand hängen Bilder von Schnittblumen. Alles ist hell und einladend. Ich sitze auf einem bequemen Stuhl der Helke Bruchhaus gegenüber und frage sie zuerst einmal nach ihrem Werdegang.
Man hört ja, dass ich aus Deutschland komme ursprünglich, auch wenn wir jetzt eingeschweizert sind und schon lange hier leben. Jedenfalls, ich habe dann in Deutschland einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie angefangen, aber eigentlich in der Schweiz beendet, weil wir dann in die Schweiz umgezogen sind von der Familie her. Und habe schon ganz früh mit Paaren gearbeitet, weil ich das einfach spannend finde, weil Menschen ja immer in Beziehungen leben und ich Beziehungen wichtig finde. Bin früh dann schon Dozentin geworden und bin dann seit über 20 Jahren jetzt in der Praxis und ich mache es immer noch gern. Als Paartherapeut ist man immer am Puls der Zeit. Man kriegt alle Veränderungen mit.
Immer am Puls von der Zeit. Wie haben sich denn die Themen Ihrer Praxis als Paartherapeutin in den letzten Jahren verändert?
Es geht um Sex, Erziehung und Geld. Das Ganze vielleicht, das sage ich jetzt, verkappt unter dem Stichwort Kommunikation. Das würde ich sagen, hat sich vielleicht gar nicht so wahnsinnig verändert, aber es geht viel um so Themen wie egalitäre Aufteilung, wer tut was fürs Gemeinsame. Rollenbilder haben sich verändert und damit auch Themen so in einer paartherapeutischen Diskussion. Also so eben gerade das Egalitärere, das Unabhängigere. In der Sexualität so dieses Klischee, Männer wollen immer, Frauen haben keine Lust. Das stimmt einfach so nicht mehr. Das ist viel diverser und es sind ganz oft die Männer, die dann keine Lust haben und die Frauen, die sagen, oh, Hilfe, ich will da nicht ohne Sex leben. Was aber auch so zum Beispiel im Kontext dann, was oft auch zum Anlass führt, so wenn es um Außenbeziehungen oder Affären oder sowas geht, oder? Dass das schnell so das Endgültige oder das Aufgeben oder heißt das das Ende der Beziehung oder so im Raum stand, das ist heute nicht mehr so. Aber die Situation ist auch so, finde ich, dass schneller die Frage gestellt wird, wollen wir denn weiterhin zusammenbleiben? Dass man sich das dann fragt, gerade auch so jüngere Paare.
Im Stück von Daniel Glattauer geht es relativ schnell an die Säcke. Und das Paar, wo man auf der Bühne gesehen, stichelt und plagt sich gegenseitig, als gäbe es keinen Magen. Jede Aussage wird sofort kontert und schnell wird aus einem vermeintlichen Beratungsgespräch ein rhetorischer Stellungskrieg. Ist denn so etwas überhaupt realistisch?
Dass es direkt so laut oder heftig oder laut streiten zu und her geht, das braucht ein bisschen. Also wenn man irgendwo zu jemand Neuem geht, den man nicht kennt, zum Arzt, da benimmt man sich erstmal ein Stück weit. Man ist freundlich. Im besten Fall versucht man, sich zurückzuhalten und erstmal den anderen reden zu lassen. Dass die direkt aufeinander losgehen, habe ich auch schon, aber eher selten erlebt. Man muss ja auch fragen, ist dann die Bereitschaft für eine Veränderung auch noch da? Und es sind natürlich dann so die kleinen Dinge, auf die man achtet, die kleinen Gesten, das Augenrollen hier und da, es aus dem Fenster gucken, einen Stuhl wegdrehen so ein bisschen, wo man dann zumindest als Paartherapeut oder Therapeutin registrieren kann und überlegen kann, wann war das jetzt und was heißt das. Ich habe auch schon mal eine Patientin gefragt, sie schauen jetzt so aus dem Fenster, was heißt das jetzt? Ich muss mich konzentrieren, weil wenn ich meinen Mann angucke, dann bin ich sofort immer wieder abgelenkt und bleibe nicht bei meinem Thema. Ich glaube, es ist auch eine Aufgabe, das zu durchbrechen oder das erstmal zu benennen oder zumindest sagen können, schaut mal, ich merke schon, was da abläuft. Hilft euch das? Ist das gut? Oder ist da die Verteidigung Motiv dahinter?
Der Marc-Uwe Kling, der Erfinder von den Känguru-Chroniken, diskutiert in einer Episode mit dem Känguru darüber, wer in der WG noch was zu tun hätte. Dabei werden aber die bevorstehenden Aufgaben von gegenseitigen Anschuldigungen komplett überschattet. Es wird ein sogenanntes Vorwurfskarussell angeworfen, wo laut dem Marc-Uwe Kling immer nur dazu führt, dass endlose Umdrehungen am Ende nur heisse Luft produzieren. Und das sehe ich in der Weltpolitik nicht anders.
Vorwurfskarussell, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber man spricht halt oft jetzt von einem im psychologischen Kontext von einem Interaktionszirkel oder auch von einem, paartherapeutisch finde ich das hilfreich, manchmal noch von einem Vulnerabilitätszirkel, dass man sich an irgendeinem Punkt angegriffen fühlt, aber man antwortet mit der Verteidigung. Ja, aber weil du auch und wenn ich schon, dann musst du auch und so. Da sind Paare eingespielt. Jeder weiß genau die wunden Stellen sehr gut. Es gibt so eine Grundeinstellung, man sollte destruktive Interaktionen nicht im paartherapeutischen Setting auch wiederholen lassen, zu viel zumindest, weil dann ist es dieselbe Erfahrung wie zu Hause. Und dann gibt es so Grundhaltung, würde ich mal sagen. Eine ist die sogenannte VW-Regel, das ist aus dem Vorwurf einen Wunsch machen. Ich gehe davon aus, wenn jetzt zwei Menschen zusammenbleiben wollen, dann ist der Vorwurf, den der eine an den anderen richtet, eigentlich ein schlecht formulierter Wunsch, weil eigentlich wünscht er sich was. Er wünscht sich vielleicht mehr Nähe, wenn er sagt, du bist immer mit deinem Handy beschäftigt oder mit deiner Mutter am Telefonieren oder sonst was, dann ist eigentlich der Wunsch, ich hätte gerne mehr Zeit von dir, zum Beispiel. Das lässt sich gut anwenden. Oder was ich vorhin gesagt habe, dieser Vulnerabilitätszirkel, den male ich dann manchmal hier auch auf die Flipchart auf und sage, schauen Sie, da ist die Verletzung, Sie antworten mit der Verteidigung. Und bei Ihnen genauso. Und damit entsteht eigentlich immer ein Versatzstück. Wenn Sie sich aber über das, was wehtut, wenn Sie das mal Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin mitteilen, wird das einen Unterschied machen. Wunsch abzulehnen ist viel schwieriger, als sich mit einem Vorwurf zu verteidigen. Auch wenn man sagt, das höre ich, ich täte es gerne, ich kann es nicht oder ich will es nicht. Was immer es ist. Es geht ja nicht nur um die Erfüllung, es geht um die Anerkennung von dem Wunsch.
Jeder von uns kennt doch die Situation, dass ein Kollege oder eine Kollegin einem von Beziehungsproblemen erzählt. Meistens ist es dann so, dass man zu hören bekommt, was die andere Seite in der Beziehung verbrochen hat. Und wenn der Partner oder die Partnerin etwas gemacht hat, wo man selber das Gefühl hat, das geht gar nicht, dem finde ich es auch mit Keimen schwierig, um da neutral zu bleiben und noch einen gescheiten Tipp rauszubröseln. Wie schafft das Thelke Bruchhaus? Was macht sie, wenn ihre jemand sogar unsympathisch ist?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man authentisch ist. Ich muss nicht alles verstehen können. Ich muss mich aber bemühen um ein Verstehen von einer Person, die mir nicht oder dessen Erleben ich nicht so einfach nachvollziehen kann. Ich bin sogar manchmal eher ein Freund, dass ich nicht zu schnell zu viel verstehen soll. Weil dann, ah ja, ich kenne das, ne? Wenn man sich so verletzt fühlt, da bin ich viel zu sehr auf der Seite, sondern dass ich dann nachfrage, was verletzt sie denn da dran jetzt so? Sich die Person erklären muss und das hört ja immer der andere Partner oder die Partnerin auch mit und kann das mit viel mehr eigenen Erfahrungen in Verbindung bringen. Also ich habe noch wenig Paaren sagen müssen, ich glaube, da muss jemand anders ran, ich kann ihnen nicht helfen.
Authentizität, ja, das merke ich mir. Aber jetzt noch ein anderes Thema. Wie ist es denn so? Gibt es von denen, die den Erstkontakt mit ihr suchen, bestimmte Erwartungen?
Frau Paartherapeutin, helfen Sie mir jetzt endlich mal, meinen Mann oder meine Frau so zu verändern, dass sie dann das tut, was ich von ihr will, oder? Es sind zwei Partner, die möglicherweise unterschiedliche Anliegen haben, weil sie was Unterschiedliches von der Beziehung wollen oder erwarten.
Und gibt es denn mehr Frauen oder mehr Männer, die den ersten Kontakt suchen?
Es ist nicht immer gleich, aber das ist auch nicht mehr, Mann kommt mit, weil Frau ist ja schon in Psychotherapie und so und die kennt das schon und Mann sagt, ich komme halt mal mit. So. Es ist manchmal auch umgedreht, auch wenn es immer noch durchaus häufiger ist, dass Frauen, sagen wir mal, Therapie- oder beratungsaffiner sind. Aber die Kunst ist, glaube ich, dann, denjenigen zu gewinnen und zu sagen, die Skepsis ist wichtig und ich will sie von nichts überzeugen. Erstens würde ich fragen, was täten Sie denn stattdessen? Noch davor würde ich fragen, leiden Sie denn auch unter dem Problem, wo Sie als Paar belastet oder ist das nur der andere oder die andere? Und dann könnte ich locker fragen, wenn er sagt, nee, mir geht's gar nicht ganz gut, kann ich sagen, wieso nehmen Sie sich die Zeit, jetzt mit hier zu sein? Ist Ihre Partnerin oder Ihr Partner Ihnen so wichtig? Wissen Sie selber nicht mehr weiter? Und dann sind schon alle Türen offen eilig. Oder ich sage auch am Ende, gerade am Ende von einem Erstgespräch, wenn sich Ihre Skepsis meldet, wäre ich froh, Sie würden das sagen, weil das ist ganz wichtig. Dann ist noch keiner weggegangen.
Wir Menschen sind ja in der Regel von Natur aus sozial und kooperativ. Zumindest verstehen wir uns als sozial und kooperativ. Kann das Verhalten echt auch dazu führen, dass man zwar in der Paartherapie total sinnvolle Sachen sagt, aber keine Taten folgen lässt? Quasi, um einem Gegenüber zu gefallen? Oder um der Paartherapeutin einfach aufzuzeigen, was für ein guter Partner oder eine gute Partnerin man eigentlich wäre? Gibt es in der Paartherapie auch so etwas wie Streberinnen und Streber? Oder der sogenannte Will to Please?
Also ich glaube, das kommt einfach vor, weil wir Menschen in allen Kontexten irgendwie auch uns anpassen können und überlegen, was ist jetzt eher die gewünschte Antwort als die ehrliche oder als eine, die vielleicht nicht so gut ankommt. Ne? Und manchmal ist es vielleicht, man drückt sich höflicher oder respektvoller aus, anstelle zu sagen, da hätte ich dir am liebsten den Blumenvase um die Ohren geschmissen, sagt man, ich hatte eine stinke Wut in mir drin. Und natürlich, wenn man etwas da in so einem Setting sagt, wo jemand noch dabei ist, hat das schon eine andere Wirkung, weil es ist öffentlicher gesagt. Paare in einem sehr großen Streit, die immer wieder in so einen Streitzirkel reinkommen, da sagt vielleicht mal einer auch, ja, hier sagst du es bei der Frau Bruchhaus. Aber dann gehst du raus und sagst, das war ja alles Blödsinn. Was machen wir jetzt damit? Also, sie sagen hier was, handeln aber anders. Also, man kann sich nicht auf das verlassen, was sie sagen. Heißt es das? Oder wollen sie eigentlich ehrlicherweise lieber was anderes sagen? Und wie kommen wir weiter? Oder wie kommen Sie weiter? Ich sitze ja hier relativ bequem, aber Sie wollen weiterkommen. Und das ist dann, glaube ich, eine sehr ernste Situation, das, wo man sagt, für mich müssen Sie gar nichts sagen.
Eine Frage, die man sich ja häufig stellt, ist sicher die, was eine Paartherapie denn genau bringt. Trennen sich Paare weniger häufig, wenn sie eine Paartherapie machen?
Also der Jürg Willi, der hat mal in den 90er Jahren, das ist natürlich jetzt schon fast Schnee von gestern, also das ist ja schon 30 Jahre her, hat der eine Untersuchung dazu gemacht. Und hat Paare gefragt, also die in Therapie waren und Leute aus der Allgemeinbevölkerung rekrutiert. Und wollte rausfinden, ob jetzt Paartherapie vor Scheidung oder vor Trennung schützt, oder? Und da muss man sagen, nein, Aber auch damals haben die Leute durch die Bank gesagt, aber ich persönlich bin weitergekommen.
Es bringt also etwas, aber nicht das, was man vielleicht erwartet. Naja, von Zeit zu Zeit gibt es, dass im eigenen Umfeld so eine Häufung von Trennungen passiert. Warum ist das so? Gibt es da eine Regel? In der Vorbereitung zu dem Gespräch sind mir auch immer wieder Artikel in die Hände gekommen, die das Thema Trennung und Zeitpunkt der Trennung behandelt haben. Was sagt Thelke Bruchhaus dazu? Und während sie sich noch die Antwort überlegt, fährt doch so eine Putzmaschine von der Stadt Zürich am offenen Fenster vorbei und saugt Herbstblätter ein.
Sommerferien, Weihnachtsferien, deine Familie, meine Familie und so weiter. Dass das so Kumulationspunkte sein können für Konflikte, das glaube ich sofort.
Wir haben kurz gewartet, bis all die faulen Blätter aufgesaugt gewesen sind.
Dass sich mitunter Konflikte nach bestimmten, meinetwegen nach Ferienzeiten verstärken können. Das ist eine Möglichkeit. Die verstärken sich aber auch jetzt gerade im Paartherapeutischen durch andere Ereignisse, durch Offenlegung einer Affäre, durch plötzlich merken, einer ist arbeitslos oder in Corona plötzlich waren alle zu Hause und saßen alle an einem Tisch. Also das sind dann Ereignisse, die dann irgendwie den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Paare trennen sich ja oft im ersten Jahr, ist ganz oft nach 4 Jahren, das 7. Jahr ist gar nicht so schlimm. Dann aber auch so nach 15, 20 Jahren noch. Und ich würde sagen, jetzt aus der klinischen Erfahrung, dann, wenn das zum Beispiel das Zusammenbleiben als Familie nicht mehr so wichtig ist. Kinder kommen so langsam in die Pubertät und dann kann man so sagen, jetzt haben wir unsere Pflicht als Eltern fast getan. Dann kann man sich so wieder mehr überlegen, will ich denn mit der Person auch alt werden? Und was man auch weiß, ist, dass heute sich Paare auch nach 34 Jahren Ehe oder 40 Jahren Ehe, ne, fast schwer zu erreichen, auch noch trennen. Das gibt wie fast nochmal so einen neuen Peak, so Anfang 60. Aber es gibt eine andere Untersuchung noch, eine Resilienzuntersuchung, die sagt, wenn die Qualität der Partnerschaft mit 50, also im Alter der Partner von 50, ist ein guter Schutzfaktor oder Resilienzfaktor für das Glück und die Zufriedenheit mit 80.
Das Theaterstück heisst ja «Die Wunderübung», auch weil der Therapeut einen besonderen Trick in der Beratung anwendet. Ohne zu viel verraten, frage ich, ob den Thelke Bruchhaus auch so einen Trick hat, der dann zum Zug kommt, wenn es anders gar nicht mehr geht.
Ich wünschte, ich hätte den, dann wäre ich schon in Pension.
Den gibt es also leider nicht, der ultimative Trick. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert gewesen. Eigentlich bin ich mit meiner Frage jetzt ausgeschossen. Und als ich Thelke Bruchhaus als Dank für das Gespräch in unser Theaterstück einlade, natürlich mit Begleitung, wenn sie das wünscht, sagt sie noch etwas, wo eine schöne Verbindung zu der Theaterwerkstatt Gleis 5 herstellt.
Das Lustige ist, ich habe ja meine Zeit in der Schweiz auch in Frauenfeld begonnen. Also in Frauenfeld habe ich zum Beispiel mein erstes Paar im EPD gesehen. Und das Thema war damals, dass er musste, weil er Militärdienst verweigert hat, musste der noch ins Gefängnis. Und die hatten gerade 2 kleine Kinder zu Hause. Das war mein erstes Paar in der Schweiz.
Falls sich das Paar wiedererkennt, meldet sie sich. Es gibt 2 Freikarten zu unserem Stück und vielleicht sogar ein Wiedersehen mit der Thelke Bruchhaus. Ich bin sehr beeindruckt, wie differenziert Thelke Bruchhaus ihre Aussagen tätigt und wie sie auch immer wieder Begriffe und Formulierungen verwendet, die einem den Raum geben, um antworten oder nachdenken. Nach einer knappen Stunde verabschiede ich mich also. Ich verwünsche mich beim Gedanken, dass ich da also auch sehr gerne in die Paartherapie gehen würde. Beim Rausgehen sehe ich dann ein Bärli, etwa 50. Sie hocken im Wartezimmer. Schon fängt ein Film in meinem Kopf an. Wie ist das schon wieder gewesen? Die Qualität von einer Paarbeziehung mit 50 ist ein guter Indikator fürs Glück im Alter. Dann sind die beiden da genau richtig. Bei mir selber geht es zwar noch 5,5 Jahre, aber die Info nehme ich trotzdem mit. Danke. Und beim nächsten Streitgespräch mit meiner Freundin versuche ich dann aus einem Vorwurf einen Wunsch zu machen. Die VW-Regel. Eine super Sache. Werkstattgespräch. Ein Podcast von der Theaterwerkstatt Gleis 5. Skript und Moderation Giuseppe Spina. Interviewpartnerin Dr. Med Helge Bruchhaus. Ton und Regie Markus Keller. Eine Produktion von der Theaterwerkstatt Gleis 5 2023.